Labergebäck.
Ja, herzlich willkommen zur neuen Folge Labergebäck. Wie immer mit dabei, ich, Johann Lehners, Musiker, und
Philipp Lehners, Schauspieler.
Eine quasi normale Folge, wenn auch remote. Wir haben Themen dabei und die andere Person weiß noch nicht, was das gibt. Ich glaube, letztes Mal hast du angefangen, ne? Wenn ich mich erinnere.
Ja.
Gut, dann bin ich dran. Ich hab ein Thema dabei, das wir in den letzten Wochen schon mal außerhalb des Podcasts gestreift haben, das ich aber jetzt nochmal neu wachgerufen wurde durch die Produktion, in der ich gerade bin. Und ich wollte mit dir darüber reden, wie das ist, Theater zu machen oder vielleicht im weiteren Sinne auch einfach Kunst zu machen in einer Zeit wie jetzt. Wir sind ja schon bei den Zuhörerinnen und Zuhörern viele aus unserer Bubble raus, deswegen glaube ich schon, dass das ein interessantes Thema sein kann. Und ich merke, dass dieses Gespräch auch immer öfter aufkommt zwischen allen, die jetzt gerade Kunst machen. Um da einzuleiten, würde ich sagen, es gibt halt verschiedene Aspekte, die man dazu immer wieder bespricht.
Genau, das ist der Punkt, wo ich mir gerade dachte, die Frage ist aber, die rührt aber an so Grundbegriffen von Kunst, und da ist der Bogen, also das fällt mir gerade schwer, den Bogen klein zu denken, zu dem was zu sagen.
Ja, genau, deswegen würde ich es einmal eingrenzen. Ich würde es eingrenzen wollen auf zwei Sachen. Das eine, was macht Kunst und speziell dann bei uns Theater in so einer Zeit, also wofür machen wir das? Die Frage. Und die zweite Frage ist, wie fühlt es sich für einen Künstler an, in der Zeit Kunst zu machen, wo in der Welt so viele krasse Sorgen unterwegs sind? Weil das sind so die zwei Themen, die mich am meisten, die mir am meisten entgegengebracht werden von Leuten bei uns aus der Kunstbubble. Mit welchem wollen wir anfangen?
Ja, du, das wird dadurch für mich nicht kleiner.
Okay.
Weil das rührt ja an allem, also das rührt ja auch an Begriffen, Begrifflichkeiten und Definitionen davon, was Kunst ist oder was Kunst sein kann und sein muss und so. Und auch diese Begriffe verändern sich über die Zeit ja die ganze Zeit. Also das Verständnis von davon, was es ist und so. Der Diskurs geht ja immer weiter, der ist ja nie beendet. Und in verschiedenen Zeiten hat Kunst eine Verschiedenartigkeit an Bedeutung. Ich glaube schon, und ich glaube, das ist was jetzt vielleicht auch eine Meinung ist, die dann eher vielleicht polarisiert oder auch Leute findet, die mit Recht dieser Meinung widersprechen, weil es schon eine Meinung ist, die eher in einem Gefühl als so verbunden ist. Aber ich würde schon sagen, für mich ist einer der entscheidenden Dinge der Kunst, dass sie maximal universell sein kann.
Du meinst im Sinne für jeden Zuschauer universell, oder?
Na, ich meine, dass kulturelle Unterschiede, Unterschiede des Aufwachsens, Unterschiede des, wie sehe ich die Welt, aus welcher Perspektive nehme ich sie wahr, wirklich irrelevant werden, bei, weiß ich nicht, um jetzt mal ein klischiertes Beispiel zu nehmen, Beethovens Neunter oder so. Ja, und vielleicht ist die Emotionen, die dann da transportiert werden, vielleicht werden die sogar von Kulturkreis zu Kulturkreis unterschiedlich interpretiert. Aber sie gehen bei allen an.
Ja.
Unabhängig davon, wo du her bist.
Ich glaube, dass dieser universelle Punkt und bei Kunst,
warte,
der
ich
ist,
wollte ja? das ich wollte auf entschuldige ich wollte auf ja. einen Punkt raus, deswegen weil es auch dahin führt, was ich sagen möchte über die Gegenwart. Das, was dann universell ist an der Kunst, ist das, was ich glaube, und ich weiß, die Vorwürfe kommen, dass auch der Kantsche Ansatz durch den christlichen Glauben beeinflusst ist, und das ist sehr schwer, dann füreinander, für sich selber das auseinander zu dividieren. Ich glaube deswegen trotzdem an sowas wie ein universalistisches Menschsein. Ne? Im Sinne von der Basis, also im Sinne von Angst, Wut, Eifersucht, ne? Also Verlustängste. All die Sachen, durch die jeder Mensch durch muss.
Ja.
So oder so oder so. Und ich glaube, im Sinne des Ansatzes von Theater in den dionysischen Spielen und den katharsischen Momenten im Griechischen, ich glaube nach wie vor, dass Kunst immer die Fähigkeit besitzt, als eine der ganz wenigen Mittel neben der Spiritualität den Menschen trösten zu können und ihm das Gefühl zu geben, nicht einsam zu sein in seiner Existenz. Und ich glaube, dass Kunst immer diesen existenziellen Anspruch erfüllen muss, weil dafür ist sie da, auf die eine oder auf die andere Art und Weise. Das kann auch durch Lachen sein, ne? Du verstehst, was ich meine?
Ja, es kann ja auch durch Konfrontation und
Aufregung. Es kann durch Konfrontation oder Provokation sein, das will ich damit gar nicht sagen. Ich glaube nur, in einem Selbstverständnis als Künstler ist die Aufgabe, die man übernommen hat, da kommen wir dann, streifen wir auch eine Sache, über die ich reden wollte, nämlich die Haftbefehl-Doku, einen existenzialistischen Ansatz. Du bist nicht alleine. Du bist nicht alleine im Lieben. Du bist nicht alleine im Sterben. Du bist nicht alleine, wenn du lachst, und du bist nicht alleine, wenn du weinst.
Mhm.
Weil da sitzen wir alle drin. Wir alle müssen aufs Klo. Und wir alle versuchen so zu tun, als müssten wir nicht. Das was Religion auch für Menschen sein kann. So. Du guckst ein Vermeerbild an und, weiß ich nicht, nehmen wir das eines der bekanntesten, also das Mädchen mit den Perlenohrringen. Mhm. Und so wie die dich zurück anguckt, das versteht jeder Mensch auf dieser Welt. Egal, wo er her ist.
Mhm.
Verstehst du?
Ja.
Genau.
Ja. Nee, du bist eigentlich quasi schon obwohl du gesagt hast, das ist ein so weites Bild, bei einer sehr klaren Antwort angekommen, finde ich.
Ja, aber ich habe gesagt, das ist sehr individuell. Die ist auf sehr vielen intellektuellen Ebenen ist die disputierbar.
Mhm.
Ja, diese meine Antwort.
Weil ich teile die auch. Also ich glaube, dass wenn wir diese Aufgabe, die die Kunst hat, oder sagen wir mal einfach diesen Zweck, den die Kunst durch die gesamte Menschheitsgeschichte hat, und wir haben ja ultra frühe Beispiele von Kunst, halt das Darstellen von Menschlichkeit für andere Menschen und die Aspekte des Menschlichen herauszuarbeiten in einer Klarheit und in einer Partikularität und dadurch einfach wieder den großen Blick herzustellen, die dann in der Rezeption es ermöglicht, sich selbst und die Gemeinschaft um einen herum anders zu empfinden, zu fühlen, zu sehen oder nochmal stärker zu empfinden.
Ich habe und das passiert mir mehrmals am Tag, ne? Also ich bin gerade wieder für unsere Hörer, ich bin gerade wieder auf Gastspiel, also unterwegs mit Koffer und ne, einem Apartment, in dem ich in der Zeit wohne und damit einem reduzierten Leben, das nicht zu Hause stattfindet. So, ja. Das heißt, wenn ich dann in den Supermarkt gehe, dann gehe ich genau für einen einkaufen. Das heißt, der Einkauf ist ziemlich klein. Und das ist total banal, ne? Es ist so wie so eine Geschichte, die ein protestantischer Pfarrer jetzt auch erzählen könnte. Weil der Gedanke vorhin kam, ich dachte mir wirklich, ich werde im Prinzip immer im Supermarkt von irgendwem vorgelassen, wenn die sehen, ich habe nur wenig.
Mhm.
Eigentlich immer. Und ich bin so vorhin aus dem Supermarkt rausgekommen und habe mir gedacht, okay, wie falsch kann dieses Land sein?
Wenn das passiert.
Ja, wenn das noch ein völlig normaler Vorgang ist, von Solidarität.
Mhm.
Verstehst du? Also es ist jetzt eine Geschichte, ein bisschen wie ein protestantischer Pfarrer. Aber ich habe mir die Frage nichtsdestotrotz gestellt.
Ja. Nee, ich finde das nicht egal, weil das ist genau der Punkt, um den es mir geht. Dieser Teil von dem, was Kunst ist, den ich gerade versucht hatte, so nochmal zusammenzufassen, ist für mich nicht nur ein Teil, sondern eigentlich so der zentrale Urteil von dem, was Kunst ist und sein soll für die Gesellschaft. Und gerade der ist in einer Zeit, in der das Politische so zerstört und zerfasert und entzweit ist wie jetzt gerade, noch mal wichtiger.
Ja, ich bin auch der Überzeugung, und ich glaube tatsächlich, diese Behauptung, diese laissez-faire ausgesprochene Behauptung, ja, die beiden Pole werden extrem, aber ich stehe in der Mitte, das ist nicht mehr so leicht, zu behaupten, man steht in der Mitte, wenn die beiden Pole so extrem werden, dass man in eine Verneinung dieser Pole kommen muss.
Du musst plötzlich eine Mitte behaupten.
Du musst eine Mitte definieren. Das bedeutet nicht, dass man in der Mitte steht und sagt, ja, aber ihr seid halt beide ein bisschen verrückt. So simpel ist das nicht, ne? Da sind die einen dann halt einfach ein bisschen verrückter als die anderen. Und dass die Einführung eines Gender-Sternchens gleichzusetzen mit dem Ausweisen von völlig unschuldigen Menschen aus dem Land ist halt nicht legitim.
Nee.
Ja, und das sage ich jetzt auch als Gegner des Gender-Sternchens und als Gegner der Art, wie die Woken, um dieses Label jetzt zu benutzen, versucht haben, die Gesellschaft autoritär zu verändern von oben mit Befehlen und der Behauptung, sie wüssten, wie der richtige Weg zur Erleuchtung geht. Ja, so sehr ich das ablehne, das ist nicht das Gleiche wie das, was diese Faschisten dann gerade machen.
Ja.
Und die Konsequenzen dessen, was die Leute fordern. Es ist leicht zu fordern, schmeißt die Ausländer raus, solange es am Stammtisch passiert. Und die reale Umsetzung davon ist...
Ihr fordert so viel Unmenschlichkeit.
Die hat so frappierende Konsequenzen für alles, was wir sind und wofür wir die letzten 80 Jahre gestanden haben. Da ist keine Mitte mehr zu behaupten. Da wird die Behauptung der Mitte schon zu einer politischen Gefahr.
Ja, ich mag den Satz, den inzwischen immer mal wieder Leute bringen, die sagen, Antifaschist zu sein ist Teil davon, Demokrat zu sein.
Ja, natürlich, ja klar, sicher. Das ist halt, aber wir, also du siehst ja das Ringen der Union. Ne? Also du siehst ja, das war das andere, worüber ich gedacht habe, wir streifen einfach die Themen, die ich auch machen wollte.
Wir können auch, aber wir
meandern gerade so ein bisschen. Deswegen, damit wir nicht zu sehr meandern, bleiben wir doch erstmal bei dem Kunstbegriff.
Dann können wir das noch, dann können wir dann nachher.
Dann können wir zu Union oder der Innenpolitik vielleicht noch im Laufe des Podcasts kommen, wenn das diesmal ein 4-Stunden-Podcast werden
soll. Nee, du bist sehr schnell bei dem Kunstbegriff auf einem Punkt gelandet, wo ich quasi auch von meiner Seite her war.
Dann lass uns doch.
Ich würde nur den zweiten Aspekt von der Frage auch noch ansprechen wollen.
Ja.
Und zwar, also ne, ich, um das vielleicht abzuschließen, wenn vielleicht siehst du das dann auch ähnlich, wie ich das jetzt formuliere. Ich sehe diesen Aspekt der Kunst anders als viele Leute bei uns in unserer oft elitären Theaterbubble nicht als kleiner, weniger wichtig oder provinzieller als den hochtrabenden inhaltlichen Aspekt der Kunst. Ich glaube, dass über die Ebene, wo ich die Menschen auf einer humanistischen Ebene emotional berühre, ich dann überhaupt erst Inhalte wirklich andocken kann.
Ja, natürlich, klar.
Ja, ich weiß, das ist für dich natürlich, aber das ist eine Debatte, die man ja ständig führt in der Theaterwelt. Und gerade die sind jetzt am meisten frustriert, die sich quasi aus ihrer Perspektive politischem Theater verschrieben haben und erreiche ich keinen mehr.
Ja, ich habe das, deswegen habe ich das vorhin versucht zu sagen, weil das ist in Deutschland, natürlich ist das gerade dieser Kunstbegriff und Kulturbegriff ist ein sehr heikler in der deutschen Geschichte, weil dieses Zurückziehen auf, aber ich mache unpolitische Kunst. Weil Kunst ist unpolitisch, weil es geht ja um Existenzialität und um mehr als reine niedere Tagespolitik. So all das, was unsere Kollegen in der Nazizeit gemacht haben, die nicht fliehen mussten. Deswegen habe ich das vorhin gesagt mit dem Faschismus. So, das geht nicht. So, das geht nicht mit der Kunst, die wir hier machen in Europa im Augenblick. Und ich finde, das kann man auch den Zuhörern mal so sagen. Egal, ob das die klassische Musik ist oder die bildende Kunst, die Malerei oder das Theater, Ballett, Oper, alles zusammen, Sprechtheater. das ist nicht so, dass das jetzt eine ungebrochene Tradition gibt, von der Höhlenmalerei bis zur heutigen Malerei.
Mhm.
So, der heutige Kunst und der heutige Kunstbegriff, und da, ich finde, deswegen kann man an unserer Kultur, auch an der Bildung, aber gerade an der Kulturbubble absehen, was, mit was für politischen Folgen man umgeht. So. All diese Kunst, die da heute existiert, basiert auf den Gedanken des Humanismus.
Ja, ja.
Ja? Das ist die Entfernung, ja, aber das ist, also, das ist ja jetzt für Leute, die nicht aus unserer Bubble sind und so, ist das ja vielleicht als Kontext wichtig zu verstehen.
Nee, klar.
Ja, deswegen ist es unterschiedlich zum No-Theater oder zu Peking-Oper oder so, die noch genau wie zum Beispiel die italienische Theaterform des Mittelalters, die Commedia dell'arte, und auch die vor-Shakespeare'schen europäischen Theatertraditionen alle in Stereotypen funktionieren. Es gibt keine Individuen, es gibt Stereotypen. Ja, den Narr, den Herr, den Diener. Die haben bestimmte Gesten und bestimmte Riten, die sie anwenden. Weil das ist die Begrifflichkeit von Menschsein und Individuellsein. Ja. Dieser Kunstbegriff wird mit dem Humanismus der elisabethanischen Renaissance, der italienischen Renaissance, der holländischen Renaissance, ab dann gilt er nicht mehr. Shakespeare ist die Behauptung, deswegen ist er auch so wichtig, unter anderem, das ist die radikale Behauptung von Individualität mitten ins Mittelalter hinein.
Mhm.
Ja?
Ja, und dabei verwendet er die ganze Zeit bewusst und aktiv antike Bilder und Orte und Topoi.
Ja, aber bewegt sich ja trotzdem noch in Tradierungen und Traditionen, absolut, maximal. Ne? Er schreibt auch von den großen Lateinischen, von Seneca und Ovid, er schreibt ab wie nichts Gutes.
Mhm.
Aber wo sollte er sich auch hin orientieren? Das ist der Humanismus und die Renaissance. Die überspringen in der Betrachtung der Welt das Mittelalter und blicken auf die Antike.
Ja.
Und bedienen sich plötzlich wieder bei der Antike. Völlig egal, von Da Vinci über Rembrandt bis zu Shakespeare.
Mhm.
Und da kommen wir her. Das heißt, wenn du uns in der Tradierung dieser Kunst vorwirfst, politisch zu sein, und das ist das, was sie tun, ja?
Ja.
Dann schmeißen sie uns im Prinzip in deren Behauptung und in deren Forderung vor den Humanismus zurück. Und das ist das, was die Konservativen in Amerika auch gerade tun. Es ist politisch dafür zu sein, dass nicht einfach Menschen abgeschoben werden dürfen, obwohl sie nichts getan haben. Nee. Dieser juristische Begriff ist viel, viel älter. Und das, was du damit tust, schmeißt uns zurück um 500 Jahre, 450. Das ist sogar primitiver, als was die Nazis gemacht haben. Die Nazis haben sich sogar, das war ja kein Unrechts, also das war ja kein, das, es gab ja kein Nichtrecht unter den Nazis, sondern dafür ist ja das Wort, deswegen habe ich es gerade nochmal mich korrigiert und nochmal verwendet, dafür ist ja das Wort Unrechtsstaat erfunden, weil du ein Rechtssystem in einer Perfidie, ein Rechtssystem aufbaust, was all deine Unrecht gegen den Humanismus juristisch legitimiert.
Mhm. Ja, genau. Das war die dann quasi nachpreußische Konstruktion, die da drin.
Richtig. Und was die Amerikaner ist, die machen einfach das Recht weg. Das Recht, so.
Ja, genau. Wir ignorieren, was eigentlich in den Gesetzen steht. Wir machen es trotzdem.
So, und behaupten Humanismus sei politisch. Und da hatten wir uns eigentlich auch mit den Konservativen drauf geeinigt, dass das jetzt nicht mehr zur Debatte steht.
Ja, bis auf was jetzt gerade.
Aber man kann die Infragestellung
gerade macht.
Ja, eben, genau. Man kann die Infragestellung des Kapitalismus ja gleichsetzen dazu, dass man uns gerne vor den Westfälischen Frieden zurückschmeißen möchte. Und das ist nicht gleichzusetzen. Deswegen,
genau.
Ja, richtig. Und deswegen wollte ich nochmal sagen, auch was den Kunstbegriff betrifft. Im humanistischen Sinne, dagegen zu sein, ist nicht politisch.
Hm. Ja, absolut. Das ist keine.
Verstehst du, was ich meine?
Ja, genau. Das ist das gegen diese Entmenschlichung und gegen die Aufhebung der humanistischen Werte zu sein, ist keine politische Position. Es ist nicht,
genau.
Ich wäre links oder rechts, sondern das ist eine grundlegende Position,
auf die wir uns alle geeinigt hatten.
Genau, für unseren
Kulturraum. Die ihr plötzlich in Frage stellt. Genau.
Ja, stimmt. Es ist eigentlich keine politische Position. Genauso wenig wie antifaschistisch zu sein bedeutet, ich bin links. Das bedeutet
das erst heißt nur,
dass
nicht, dass ich
Demokratie verteidige.
Also. Richtig, das kann ich auch als Unionsmitglied sein. Also ja. Das verlange ich von einem Unionsmitglied, dass ich mich darauf verlassen kann, dass egal wie sehr wir uns streiten über wie die Gesellschaft sein soll, wir beide uns geeinigt haben, wir stehen auf Seiten des Humanismus und der Demokratie.
Mhm. Ja, aber ich glaube, da gehen wir ja dann rüber zu einem der Themen, die du besprechen wolltest, quasi jetzt schon fließend. So wie ich das
ja, verstanden habe,
wolltest du über die Union reden, ne?
Ja, aber ich möchte trotzdem nochmal zurück, weil du den Kunstbegriff reingebracht hast,
ja,
in das, was in unserer Bubble abgegangen ist, über die Haftbefehl-Doku.
Ja.
Hast du die gesehen?
Nee, leider nicht.
Genau.
Aber egal. Du kannst ja mal ein bisschen zusammenfassen, weil bestimmt haben auch einige Hörer das nicht gesehen.
Hast du denn von ihr gehört?
Ja, ich habe davon gehört. Ich habe auch Besprechungen gesehen von Leuten, die darüber
Videos. Was hast du denn so gehört?
Du bist ja auch
in unserer Bubble, wenn ja. Kriegst du ja unsere Bubble mit und nicht alles, also Alice Weidel Gedächtnis-TikTok, sondern
Ich habe sehr viel Betroffenheit mitbekommen von Leuten, die darüber betroffen waren, wie kaputt der geworden ist darüber. Über die, wie hart der im Koks drin war, wie der abgedriftet ist. Und da war ganz viel zwischenmenschliche Betroffenheit, war der Hauptfokus von den Sachen, die ich gesehen habe und gehört habe von Leuten.
Ja, bei uns in der Bubble, in der linken Bubble, ist halt sofort der Vorwurf an die Gesellschaft erhoben worden.
Also ja, stimmt. Das war voll mit drin, dass der Erfolg macht diesen Menschen kaputt und die Firma dann nicht.
Und dann kam sofort der POC-Vorwurf. Also das passiert ja nur, weil er Ausländer ist, weil er Kurde ist, weil er ein Schwarzkopf ist, ansonsten und so. Also es war sofort der Vorwurf an die Gesellschaft und das im Prinzip Freisprechen von ihm. Und das da
ging's nämlich los. Ein Opfer der Umstände.
Ja, genau. Er war freigesprochen von allem. Ne? Der ist keine Entscheidung, dass diese Doku rauskommt. Es ist keine Entscheidung, ne? So, nichts lag mehr an ihm.
Ja. Und was ich natürlich auch hart mitgekriegt habe, ist die Reinhard-May-Nummer. Also, ja.
Ja, Gott.
Ja, Haftbefehl mag Reinhard May. Dann ist er plötzlich auch einer von uns literarisch gebildeten Menschen, weil er einen.
Nö, ich dachte mir halt auch, wie süß der Lieblings-Gute-Nacht-Sänger der Deutschen. hat's bis in den Block geschafft. Aber da die Reinhard May-Nummer ist ja nur der Kitsch in sich selber, was es gerade hypt, ist ja wurscht. Es ist lustig, wie Leute das dann sehen. Und es berührt, deswegen wollte ich das, wir können auch gleich zur Politik zurück, aber deswegen wollte ich da jetzt im Kunstbegriff drüber reden.
Ja.
Weil als Künstler, ne? Sitze ich davor. Also und ich meine jetzt nicht jetzt ne also als Attributkünstler, sondern so sagen wir mal als Kunstschaffender.
Ja, als Mensch, der Kunst arbeitet.
Richtig, als Mensch, der Kunst arbeitet. Schön gesagt, ja. Als Mensch, der Kunst arbeitet, sitze ich so davor und lustigerweise im Gegensatz zu sehr vielen Dramaturgen, mit denen ich in letzter Zeit gesprochen habe, stelle ich mir da gar nicht so viel Fragen. Also erstens, also klar, liegt natürlich auch ein bisschen an der Sozialisation mit der Hauptschule und sagen wir mal in der, wieso, wie ich da als Jugendlicher unterwegs war, ist jetzt nicht wenig Drogen unterwegs gewesen. Und auch in unserem Gewerbe ist es jetzt nicht so, dass das ein völlig drogenfreies Umfeld und
nee.
Ist das Theater und so. Naja, so, ja, also es gibt einfach eine gewisse Erfahrung auch mit Leuten, die Drogen nehmen und, ne, verstehst du, so.
Ja.
Weil das halt auch in dem Kunstbetrieb, auch im Musikbetrieb und so, ne, Drogen populär. So. Das ist eine. Das andere ist, man kennt halt auch die ganzen anderen Geschichten. Also keine Ahnung, von Keith Richards, der halt kein Koks genommen hat, sondern Heroin und dann von der Plattenfirma aus dem Bett, wo er sich gerade die Spritze aus dem Arm fällt, raus und er kriegt die Gitarre umgehend rausgeschoben auf die Bühne.
Mhm.
Ne?
Ja.
Ist jetzt nicht der erste. Also man guckt da mehr so, also da gucke ich dann mehr so zu, wie er, also, ja, ist ja immer so. Du verstehst, das ist jetzt keine Überraschung.
Nee, genau. Also es ist ja auch, ich bin nicht schockiert darüber, dass der
das über den Zynismus
abgestürzt ist. Also das,
der ist jetzt, der Zynismus ist jetzt so, pass auf. Der hat halt eine richtige Kackgeschichte hinter sich, die ist persönlich auch einfach richtig scheiße, so, ne? Vater war schon irgendwie so ein Gangster, wo unklar ist, was er gemacht hat und so, und dann schwer depressiv. Dann hat er seinen Vater einmal davon abgehalten, sich umzubringen, und beim nächsten Mal, da war 8 oder so, hatte sein Vater sich dann schon umgebracht.
Mhm.
Und er hat ihn gefunden und so.
Ja.
Also richtig, und dann Offenbach mitten im Ghetto, also richtig verkackte, traumatische Geschichte everywhere, so.
Mhm.
Und der fängt mit 13 an zu ziehen.
Mhm.
Und jetzt komme ich aber auf den Kunstbegriff, weil der dockt bei mir halt,
nur kurz für Leute, die den Begriff nicht deuten können, Koks.
Ach so, ja, Kokain.
Ja.
Ich halte den Menschen Haftbefehl unabhängig von seiner Sucht, meint er das mit der Kunst ernst. So. Also im Sinne von
Der will wirklich was erzählen.
Der kotzt sich seine Seele raus, wenn der rappt. Der kotzt sich auch seine Seele raus beim Texten.
Mhm.
Der ist kompromisslos in der Brutalität, mit der er da rappt.
Mhm.
Kann man mögen oder nicht, aber das ist nicht, ich will Platten verkaufen.
Nee, das ist wirklich ehrlich gemachte Kunst im Sinne von, ich erzähle das, was ich als Mensch zu erzählen habe.
Das meint er ernst.
Ja.
So, und da gibt's einfach Künstler von Henry Miller über Maria Callas bis zu Edith Piaf oder Billie Holiday,
Ja, genau, weil du bist einmal breit durchgegangen. Ja.
Ja, genau, um mal einmal breit drüber zu streuen. Die verbrennen sich, die opfern sich für ihre Kunst.
Ja,
weil sie auch oft nicht das Handwerk gekriegt haben, es anders zu machen. Weil sie, um ihre Kunst zu machen, ganz fest daran glauben, dass das Wichtigste daran die radikale Ehrlichkeit ist.
So. Yeah,
das ist der Grund, warum diese Doku rausgekommen ist. Das ist der Grund, warum der in dieser Doku immer sitzt und die sagen zu ihm, komm, das zeigen wir nicht und so. Und er sagt, doch, ich will, dass das gezeigt wird, weil es die Wahrheit. Das muss gezeigt werden.
Mhm.
Verstehst du?
Mhm.
Und sie lassen ihm nicht... Also natürlich ist die Gesellschaft auch schuld an der Position.
Aber es ist
natürlich
auch
natürlich ist die, ist das sind wir in einem scheiß Kapitalismus, wo die fucking Plattenfirma immer mehr Geld mit ihm verdient als er mit der Plattenfirma, und deswegen die Plattenfirma auch immer noch mehr dran interessiert ist, dass die Platte rauskommt als er. Hm. Ja, sicher ist das so. Das Scheiße ist, wissen wir auch alle, weil das der Kapitalismus. Wenn ich euch linke Zecken, die möchte gern Linke, jetzt frage, was denn eure Alternative dazu ist, zu diesem Kacksystem, und ihr mir sagt, der Künstler muss halt autonom werden, dann sage ich zu dir, Beyoncé und Taylor Swift, Milliardärinnen, die lauter Menschen in sklavenähnlichen Zuständen für sie arbeiten haben, weil du hast ja einfach nur den Kapitalisten gegen einen anderen ausgetauscht, du Pfeife.
Hm?
Dann gerät halt Haftbefehl selber in eine Machtposition des Kapitals, die die Probleme nur nach links verschoben haben, aber nicht geändert. Ne? So, also kommen wir nicht mit diesem Vorschlag, um ihn zum autonomen Künstler zu verhelfen, ihren Nullen.
Nee, ich glaube auch, und das ist das.
Aber sie, Entschuldigung, dann bin ich fertig. Dann bin ich fertig. Sie sprechen ihm das Recht ab auf seinen Kunstbegriff.
Mhm. Genau da wollte ich drauf hin. Ich glaube, dass viele Leute aus unserer aktuellen Kunstbubble den diesen diese ich habe einen Drang zur Veräußerung, den ich nicht, der ist da und der ist wichtig und der zerreißt mich, wenn ich dem nicht nachgehe. Dieses Verständnis von dem Künstlersein ist im aktuellen Jahrzehnt nicht mehr so vorhanden, wie es mal war. Ich glaube, es gab ein größeres Verständnis für diesen Begriff des Künstlers, sicher in den 60er und 70er Jahren, aber auch danach noch über die nächsten Jahrzehnte, und der ist inzwischen ein bisschen abhanden gekommen.
Du, die Frage, die künstlerische Frage, die man zu dieser Doku stellen müsste, immanent Künstler, hat die was mit dir gemacht? Hat die dich traurig gemacht? Hat die dich angeekelt? Hast du Mitleid mit der Frau gehabt? Hast du dir gedacht, Gott, die armen Kinder? Hast du dir dann alles gedacht? Weil wenn du dir irgendwas davon gedacht und davon irgendwas gefühlt hast, hat er recht.
Mhm.
Verstehst du?
Ja.
Dann hatte er schon recht. Weil dann ist die Welt, nachdem du sie gesehen hast, nicht mehr ganz so, wie sie vorher war.
Ich musste da an ein Gespräch denken bei einem Podcast, den ich eine Zeit lang gehört habe, wo eine Gruppe von türkisch- und arabischstämmigen Leuten aus unserer Kultur- und Kunstszene einen Podcast hatten. Und dann kamen immer wieder die Momente, wo die dann über gemeinsame Lebensrealitäten geredet haben. Und dann kam mal so ein weißer Dude dazu, und der hat dann diese Realitätssätze, die einfach dann nur für alle abgenickt wurden und ein Ja gefolgt haben, kam dann von ihm mit, das ist doch scheiße, und der hat angefangen, das zu politisieren. Und die anderen drei wollten das eigentlich gar nicht politisiert haben. Die wollten nur ein Anerkennen von der Realität, und aus dieser Realität entsteht etwas von meiner Kunst. Da muss nicht die Folge sein, ja, und jetzt fangen wir an, daraus zu stricken, dass wir das System drumherum ändern müssen, weil das ist nicht der Punkt, um den es geht. Es geht um das persönliche Schicksal. Es geht um das Bewusstsein davon, dass das eine erlebte Geschichte ist von einem Menschen.
So, richtig, richtig. Und ich würde deswegen, und dann können wir mit der Haftbefehl-Doku ja durch sein, da ist nämlich ein Unterschied zwischen dem, was intendiert ist in dieser Doku oder was er zulässt, und der Qualität der tatsächlich gemachten Doku. Und das war ja Mbarek zusammen mit dem Spiegelreporter Moreno, José Moreno, der damals diesen anderen Spiegelreporter da hat hochgehen lassen, Resorius.
Das auch nicht mehr, wie der hieß.
Nee. Genau. Und der ist irgendwie Mitregisseur von dieser Doku und so.
Ah, okay.
Und diese Doku ist nicht gut.
Mhm.
Diese Doku ist nicht gut. Also, die schafft es nicht. Du siehst auch, dass sie ursprünglich als was anderes geplant war, ne? Die haben gedacht, sie drehen mehr so einen Imagefilm über Haftbefehl jetzt. Und dann
wurde das einfach viel zu real.
Richtig, ja, genau. Ja. Und dann dachte ich mir, siehst du, da ist kein Künstler dahinter, der jetzt anfängt, strukturiert zu denken.
Mhm.
Okay, also wenn ich das habe, dann muss ich da jetzt was gegensetzen. Ich muss das jetzt in einen erklärenden Zusammenhang bringen. Ja? Also ich sehe, wie er als Koksleiche irgendwo liegt und kaum noch Luft kriegt, aber weiterzieht und weiterziehen will, während ihm die Nase blutet. Und wenn ich das jetzt verstehe, wenn ich dem Zuschauer jetzt helfe und dann zum Beispiel Texte aus dem Rap zeige, wo er einfach über den Selbstmord seines Vaters redet und wie er es gefunden hat und wie er schon mit 13 nicht mehr klarkommt, er sagt das ja alles. Er sagt ja alles, ja?
Ja.
Wenn ich das nebeneinander setze, kriege ich einen Kontext, und dann wird das eine gute Doku. Dann hat er, dann hat er sich wirklich für etwas geopfert. So, ja.
Mhm.
Aber das gelingt ihnen nicht. Sie setzen dann Instagram-Bilder dazwischen. Ich sehe dann einen Auftritt, und von dem Auftritt höre ich so gut wie nichts vom Rap, aber ich kriege halt lauter tanzende Menschen gezeigt. Verstehst du?
Ah, okay. Das heißt, alles wird über die Außenbeurteilung der Person gespiegelt. und nicht aus dem künstlerischen Intention.
Ja, richtig. Es gibt, sie haben nicht aus dem, was sich ergab, eine neue Geschichte oder einen neuen Handlungsstrang in die Doku reingewebt, sondern die geht so ein bisschen meandert, so ein bisschen chaotisch durch die Zeit, in der sie ihn gefilmt haben. Aber es gibt keine, sie setzen das nicht unter eine Idee oder in einen Kontext oder so. Und die Bilder sind halt, du siehst halt so, das ist halt, soll mehr für Instagram als für Cannes. Verstehst du? Also, ne?
Ich muss an einen Ausschnitt denken, den ich in einer anderen Doku gesehen habe, über, es gab jetzt so eine Doku über diese deutsche Musikmanagerin, die eine Weile lang den Wu-Tang-Clan gemanagt hat. Mhm. Wunderbar, auf einer spaßigen Ebene auch eine sehr spannende Doku, weil sie halt auch da selber drin vorkommt und dann sie mit den Clan-Mitgliedern noch heute dann wieder Interviews führt und so und die sich treffen. Und es gibt dann einen Ausschnitt dabei, wo ein MTV-Beitrag über den Clan ist, als sie gerade relativ frisch, also das zweite Album raus ist. Und die machen in der Hood, wo die herkommen, drehen die halt. Und auf der anderen Straßenseite wird geschossen. Und dann kommt die Polizei und sammelt die ein und sammelt auch die Clan-Mitglieder erstmal ein.
Ja, dunkle Hautfarbe, wa?
Genau. Die sind in der Hood, die wohnen, das ist, ne, klar. Und selbst wenn, auch wenn da eine Fernsehcrew davor steht, klar, sind die Schwarzwerden eingesammelt. Und dann hast du da,
ich glaube,
das ist Method Man, der sitzt dann da und sagt dann in die Kamera, während er auf der Motorhaube ist und die Handschellen angelegt kriegt, sagt er, this is what it's about, that's what we're saying, that's what we're telling about. Und so, weißt du, und macht dann, und haut das in die Kamera rein. Und das wäre eine Möglichkeit gewesen, das Bewusstsein der Realness dieser Situation und den Ausdruck davon in seinem künstlerischen Schaffen in den Fokus von der Doku zu setzen. Wenn ich dich richtig verstehe.
Genau.
Ja.
Genau.
Und ich glaube, das ist auch eine Ebene. Ich glaube, dass viele Leute, die aus ähnlichen Verhältnissen kommen, wo wir ja eigentlich herkommen, aus, ne, wirklich Bildungsbürgertum und einer gehobenen Schicht, so weit weg sind von gewissen Lebensrealitäten, dass sie
das die Anerkennung nicht, das von... Das ist gar nicht unbedingt der Punkt. Es geht wirklich um Kunst. Es geht darum, weißt du, wenn ich...
Ja, warte, lass mich kurz den Gedanken zu Ende zu bringen. Ich glaube, dann sind wir gar nicht so weit weg. Die sind so weit weg von diesen Lebensrealitäten, dass sie selber nur einen reflektorischen Umgang mit künstlerischem Schaffen haben.
Genau.
Und keinen direkten emotionale Auseinandersetzung mit den eigenen Traumata und den eigenen...
Richtig.
Position in der
Da wollte ich drauf hinaus, danke. Ja, genau. Richtig.
Und das hat nicht was damit zu tun, dass die keine Traumata haben, aber die haben nicht diese Tiefgehen. Das geht nicht. Das kannst du nicht herbeikonstruieren.
Es ist einfach schon auch in der Reflexion. Oder im tatsächlich Bildungsbürgertum in Deutschland dann ja auch schon in so einer narzisstischen Selbstbespiegelung das Pflegen seiner Probleme und Neurosen so.
Ja, damit man da darüber was zu erzählen hat und so, ja. Das ist ja auch für mich ein Missverständnis zu sagen, das brauche ich, weißt du? Nee, du kannst auch anders Kunst machen. Das ist auch nicht schlimm.
Nee, weißt du? Es ist auch gesünder, anders
Kunst Natürlich.
Zu machen als Haftbefehl oder Edith Piaf oder so.
Ne? Es ist jetzt nicht so, als hätte das eine andere Wertigkeit oder eine höhere Wertigkeit.
Du musst nicht an beiden Enden brennen, bis die Kerze nicht mehr da ist. So.
Ja. Aber man kann es trotzdem...
Es gibt Künstler, die nur so Kunst machen können. So ist das.
Ja.
Meiner Erfahrung nach.
Nee, und das kann man auch anerkennen. Das ist...
Oh nein, das ist ein Kunstbegriff, den ich... wie kann ich mich dem verweigern? Versteh doch, das ist, du brauchst hier ja nur anzuhören, wie die Piaf singt oder die Colors oder die Holiday oder wir können wahllose andere Beispiele nehmen. Der Grund, warum das so toll ist, ist, weil wer will denn die Stimmbänder von der Piaf gewesen sein?
Hm. Ja.
Du hörst, ja, ist doch
wahr.
Wie
die am Ende klingt? Ja.
Alter, die schmettert die Sachen da raus mit allem, was dieser kleine Körper hergibt. Wenn die fertig mit dem Lied ist, dürft die gar keinen Sauerstoff mehr haben. Die volles Risiko, jeder Ton, Alter. Hm. Ja, ist ja so.
Ja, klar. Das klappt eine Weile und dann.
Richtig, aber ja. Hier ist Spiel um alles.
Ja.
Nix mit handwerklich gut angezielt, Hauptsache ich habe morgen noch die Stimme oder beim nächsten Lied.
Ja, das.
Ja, Billie Holiday dasselbe. Hm? Am Schluss überhaupt keine Stimme mehr. Colors, Stimme weg. Ja, ja, ja klar. Du hast ja auch nie einmal über Handwerk nachgedacht.
Gib ihm.
Ja, gib ihm. Jedes Lied ist das Letzte, was ich zu singen habe. Hm. Und da liegt eine Wahrheit drin. Da liegt eine so tiefe menschliche Wahrheit drin, dass das ein absolut legitimer Kunstbegriff ist.
Ja.
Das ist auch John Lennon in seiner Naivität und Unfertigkeit. In den besten Momenten ist das John Lennon. Er brüllt um sein Leben.
Ich habe das, wir haben bei einem Stück, was wir gerade machen, benutze ich viel Musik von Ren. Ich weiß nicht, kennst du Ren? Das ist so ein englischer...
Ren.
R-E-N. Nee. Das ist ein englischer Rapper und auch Sänger und spielt auch Instrumente. Der ist sehr bekannt geworden während der Pandemie, weil er 2020 so ein Musikvideo gemacht hat, wo der in einem Rollstuhl sitzt und über seine... schizophrene Störung, also seine, dann ein Rap macht mit den beiden Persönlichkeiten hin und her und das halt währenddessen auf der Akustikgitarre begleitet in so einem One-Take. Ist wirklich toll, ist auch textlich toll. Und der, du hörst in dem Text, wo er sich dann auch damit auseinandersetzt, was denn seine Position als Künstler ist, dass der eigentlich einen sehr realen Ansatz an das hat, was er erzählt. Und du hörst, und der schreibt in dem Text die Auseinandersetzung damit, dass man aber in der heutigen Welt gezwungen wird, sich zu kapitalisieren.
Ja, sicher. So wie wir auch gezwungen werden, uns zu digitalisieren, ob wir wollen oder nicht.
Hm. Und das ist super spannend, weil der ist intelligent genug, um das genauso zu reflektieren und zu merken, dass er das eigentlich gar nicht will. Er will seine Kunst ehrlich raushauen. Aber er ist die ganze Zeit in einer Bespiegelung seiner eigenen kapitalistischen Existenz.
Ja, es ist natürlich anachronistisch, aber das ist das, was wir ja auch machen. So, ja. Also in der richtigen Begrifflichkeit von Freiheit. Und das ist, so entsteht der Sport ursprünglich auch lustigerweise, aber so entsteht auch, nach Beethoven so ein bisschen so ein individualisierter Kunstbegriff. Ne, Beethoven ist dann der erste Musikunternehmer, den Wien so hervorbringt. So, ich scheiß auf Mäzen, ich finanziere mir das selber. Und damit sind wir dann wieder an dem Punkt bei, ich finanziere mir das selber, schafft im Zweifel eine Abhängigkeit vom Markt und vom Kapitalismus und du bist dabei, das zu bedienen und so.
Mhm. Dann bist du eigentlich künstlerisch nicht mehr frei.
Richtig. Das heißt, der wahre Freiheitsgedanke ist der, den wir pflegen. Ja, nein.
Ja, ich scheiße darauf, ob das jemandem gefällt. Ich mache das, was ich machen will. Was ich,
richtig, und bin, und habe mich, genau, und bin kapitalistisch nicht davon abhängig, weil ich halt andere Sachen habe, die mir mein Leben finanzieren.
Hm.
Oder von denen ich lebe.
Ja, dass das bei uns auch Kunst ist, ist ja ein Glücksfall, aber muss ja nicht so sein.
Naja, aber du verstehst, was ich meine, ne?
Ja.
Ja, das ist jetzt gar nicht unbedingt so deswegen auf uns bezogen, aber es ist im Anachronismus, ist es halt so ein bisschen mal so wie im 18. und 19. Jahrhundert darüber nachgedacht wurde, wie denn jetzt ein Künstler zu definieren ist, wenn er nicht vom Herzog abhängig ist.
Hm. Ja, voll. Ne?
Oder vom König, oder?
Ja, diese Beethovens Entwurf von ich habe keinen Mäzen, also widme ich meine Stücke einzeln irgendwelchen Leuten, damit ich dafür ein bisschen Geld kriege.
Genau, das ist halt der Grund, warum die Engländer damals im 19. Jahrhundert gesagt haben, ja, Sportler müssen grundsätzlich Amateure sein, weil ansonsten sind sie korrumpierbar.
Ja, das ist ja auch bis heute nicht unwahr.
Das war ja aber auch der Gedanke bei demokratischen Politikern. Die sollten keine Berufspolitiker sein, sondern die sollten einen normalen Beruf nachgehen, weil sonst sind die abhängig vom politischen Beruf und das macht sie korrumpierbar.
Genau, dann wollen sie nämlich auf ihren Posten bleiben.
Richtig, genau. So, und das betrifft Kunst auch. So, also wenn du jetzt frei Kunst machen willst und der König sagt aber zu dir, aber ich gebe dir dein Geld, ne, du solltest jetzt schon nichts Scheißiges über mich sagen. Weißt du? So. Hm,
voll.
Oder wir sind plötzlich in einem anderen Staat, ne? Nicht in unserem, der uns Geld gibt, damit wir ihn beschimpfen.
Ja, genau, sondern in einem der wie Trump alle cancelt, die ihn beschimpfen und nur noch die haben will, die nett zu ihm sind.
Und zack, ist Kunst nicht mehr frei. So.
Ja, genau.
Und das gleiche
das ist der eigentliche Begriff der Kunstfreiheit. Das, was wo man heute wieder drüber redet, ist eigentlich nur, naja, wurscht.
Ja, aber ich glaube, so im Sinne der gefressenen neoliberalen Mindfuck in dieser Gesellschaft so passiert ist, ist das schon wichtig zu begreifen. Nee, du bist nicht frei, wenn du deine eigene AG aufgemacht hast.
Ja. Nee, du bist mich komplett innerhalb des kapitalistischen Systems gefangen und arbeitest Beyoncé nach den Regeln.
Beyoncé ist nicht frei.
Oh Gott, nein.
Naja.
Guck dir doch das, ich biete mich an die an das Trump-Amerika an Country-Album an.
Natürlich. Ja, natürlich.
Unabhängig davon, was man musikalisch davon hält, ist die Ikonografie und das, was sie da tut.
Genau. Und die hat natürlich jetzt auch ein Geschäftsmodell am Laufen, wenn da nicht regelmäßig ein bisschen Geld reinkommt, hat sie gleich mal ein Problem.
Ja, da muss sie sehr, sehr schnell alle Leute entlassen, die von ihr abhängig sind, weil da ist eine ziemliche Payroll hinter.
So, also den Kapitalismus durch Kapitalismus auszuwechseln, ist halt von geradezu glänzender Kreativität.
Ja. Nee, das ist die Behauptung irgendeiner Ebene von linken Kräften ist bei Leuten, die sich wirklich innerhalb des kapitalistischen Systems begreifen.
Und ich finde, ich sag's dir
das ehrlich, ist, ich kann es mal anders sagen. Immer wenn ich mit Leuten darüber rede, was wir für ein eigenes Projekt aufziehen wollen, künstlerisch, und die Leute sagen, na gut, wir müssen natürlich auch gucken, wie wir damit Geld, dann denke ich mir so, jetzt ist schon alles kaputt.
Genau, jetzt geht's gar nicht mehr darum.
Wir haben doch noch gar nicht definiert, was wir sagen wollen.
Es geht darum, was ich in die Subventionen reinschreiben muss, damit ich auch die was bewilligt kriege. Und damit bist du dann, ja genau. Und schon hast du dich wieder abhängig gemacht. Aber genau. Ich glaube tatsächlich, ich würde diesem Vorwurf nicht zustimmen. Ich finde es heutzutage deutlich leichter, wieder Kunst zu machen, als das vielleicht vor 10, 15 Jahren der Fall war. Als ich bei vor 10, 15 Jahren, wo alle irgendwie das Gefühl hatten, nee, ist schon ganz okay, so wie es ist, aber wir wissen auch alle nicht, wo wir hinwollen. Im Nachhinein sind diese keine Ahnung was, 5 bis 15 oder sowas, sind so Jahre, oder 5 bis 14 oder so, sind so Jahre eines Stillstandes, einer eingeschlafenen Gesellschaft, die du weißt, was ich meine?
Ja, es gab einen so großen
Konsens. Für wen mache ich hier Kunst?
Genau. So, ja. Ich sehe das genauso. Für mich ist das jetzt, ist es sehr viel leichter und ich fühle mich auch sehr, sehr viel aktiver in dem Entwerfen von künstlerischen Konzepten, weil es politisch so klar ist, worum man kämpft.
Aber auch weil die emotionale Spaltung in der Gesellschaft ja real ist,
ja, und klar.
Das auch das Leiden der Leute darunter so.
Allein zu sagen, ich zeig dir etwas, was dir ein gutes Gefühl für deine Mitmenschen gibt, ist ein so aktiver künstlerischer und gleichzeitig politischer Akt.
Ja, es ist oft als Künstler, selbst wenn man den Impetus hat zu glauben, man wisse was besser. Es ist gerade sehr leicht, die Position einzunehmen, dass ich weiß es ja auch nicht besser.
Mhm. Und damit schaffst du sofort eine empathische Bindung.
Richtig. Du verstehst, was ich meine. Also ja. die Hilflosigkeit ist ja allenthalben. Also,
genau. Und dann, wenn du die auch ausdrückst und wenn du die auch in dem ausdrückst, was du auf der Bühne darstellst, schaffst du schon eine Anbindung, die dir ganz viel ermöglicht in der künstlerischen Setzung, die du dann da platzieren willst.
Ja. Der Gegner ist klar und derer Worte sind nicht wenige.
Ja,
aber da möchte ich drauf zurückkommen, auf das, was wirklich deprimierend ist für mich, also was tatsächlich deprimierend ist für mich, ist diese Situation zwischen geostrategischer Situation, also der Weltpolitik und dem, was dann tatsächlich an Innenpolitik in diesem Land passiert. Und im Zuge dessen sollte man wahrscheinlich auch über das Stadtbild diskutieren. Und ich würde ganz gerne, ich würde ganz gerne auch noch Herrn Wadepohl mit Syrien und dem, was das in der präfaschistischen Union ausgelöst hat.
Nee, können wir gerne die beiden Themen noch streifen.
Ähm, Ja, ich sag mal was zum Stadtbild und dann kannst du ja was zum Stadtbild sagen. Mhm. Oder nee, mach mal anders. Sag du mal zuerst mal was zum Stadtbild, weil ich hab's ja reingebracht.
Als die Äußerung dann durch die Presse durchlief von Herrn Merz, hatte ich in dem Zeitraum gerade ein Video gesehen, wo es genau darum ging, wie werden heutzutage solche Äußerungen verarbeitet. Deswegen war ich ein bisschen beeinflusst durch diese Aussage, habe die dann aber darin sehr schön gespiegelt gesehen. Es wurde in einem Maße sensationalisiert und von der Presse zu einem strukturellen Problem hochkonstruiert und in den Kulturkampf hinein eingebettet und dann von beiden Seiten in den Kulturkampf-Bubbles ausgeschlachtet. Dann das wurde wieder in der Presse zitiert, wodurch sich das dann noch länger gehalten hat. Und ich musste sogar daran denken, wenn so eine Aussage von Strauß gekommen wäre oder von den ganzen anderen radikalen Loonies in der CSU und CDU in unserer Vergangenheit, dann wäre das ein Kommentar in der Zeitung wert gewesen, aber nicht 2 Wochen lang Headlines.
Ja, der Punkt ist, jetzt weiß ich nichts mehr zu sagen, weil es exakt das, was ich auch gesagt hätte. Ja, nee, es ist exakt das, was ich auch gesagt hätte. Wirklich, da, was ist das denn mehr als ein Achselzucken und ein da war wieder. Ne? Wir wissen, ja. Er kann es nicht, wir wissen, er hat lauter Sachen versprochen, die er nicht halten kann. Der ist jetzt tatsächlich wirklich mal und auch da würde ich so weit gehen zu sagen, ne, nachdem sie Herrn Scholz ununterbrochen zum schlechtesten Kanzler Deutschlands erklärt haben und wir das damals auch im Podcast dauernd gesagt haben über die Ampels, völlig irrelevant, wer Kanzler ist, er wird sofort wieder der schlechteste Kanzler der Welt werden.
Ja, weil so funktioniert das aktuell.
Über die sozialen Medien und die Medien, die Verstärker der sozialen Medien sind. Und zack, da sind wir. Jetzt ist Fritze Merz offiziell von allen Zeitungen wie der Süddeutschen, der Zeit, die konservativen Zeitungen natürlich noch nicht, ne? Aber nee. Süddeutschen, Zeit, Spiegel ist jetzt der neue schlechteste Kanzler der Welt. Diese latent linksliberalen, die aber auch 2 Wochen nachdem Olaf Scholz Kanzler waren, den ja schon zum schlechtesten Kanzler der Welt ausgerufen hatten. Das ist also ein permanenter Wettlauf mit jedem der neuen Politiker, die kommen.
Es ist ja auch schon allen klar, dass Jens Spahn danach der schlechteste Kanzler ist.
Richtig, also es ist völlig egal, wer danach Kanzler wird, solange nicht Alice Weidel heißt oder Bernd Höcke, dann ist es halt wieder der schlechteste Kanzler der Welt. So. Nichtsdestotrotz, sowohl die Reaktion auf Wadepool als auch das, was dann, das war ja auch, er hat ja ein Kulturkampfstöckchen dahingeschmissen und alle sind drüber gehüpft, als wären sie brave Dressurpferde, ne? Da steht dann wieder diese ungewählte Neubauer in der Gegend rum, wo man sich so denkt, wer bist du eigentlich und wer hat dich hierher bestellt? Keine Ahnung, ja, mach mal. Wo man auch schon wieder weiß, weißt du, unabhängig davon, mit welchen Zielen von Luise Neubauer ich übereinstimme oder nicht. Das ist eine Reizfigur für das rechte Bubble-Kulturkampf-Milieu allererster Güte und die haben einen Punkt. Die hat nämlich gar keinen Auftrag von niemandem. Die hält ihre Fresse ununterbrochen in irgendwelche Fernsehkameras und bezieht politische Positionen zu irgendeinem Scheiß, ohne für irgendwas gewählt zu sein oder irgendein Amt auszuüben. So, was zur Hölle? Was zur Hölle? Das hat nichts damit zu tun, das ist so ähnlich wie Greta Thunberg, ob ich jetzt mit den politischen Motiven übereinstimme oder nicht, gar nichts. So. Besorg dir einen Posten, geh in eine Partei, mach was für die Demokratie, aber tauch nicht dauernd auf als lustiger Sidekick, der linksgrüne Themen vertritt, ohne politisch zu sein, weißt du?
Ja, das ist ja genau die Problematik, die bei uns, ich habe so viele Diskussionen mit Menschen aus unserer Bubble darüber, dass die glauben, du kannst in den Parteien gerade nicht politisch tätig sein, weil die alle gar nicht die Positionen haben, die man haben will. Und dann, das ist so ein, Precht bei Hotel Matze drüber geredet. Der hat gesagt, das Verständnis dafür, was die Parteien sind, ist einfach völlig falsch.
Ja, komplett.
Was war früher in der CDU? in der CDU waren die alten Nazis.
Ja.
Und Norbert Blüm, der die Rente sozialisiert hat.
Ja, weißt du, also Armin Laschet, die ganzen Christsozialen, die ganzen Christsozialen aus NRW, die alle aus der christlich-sozialen Union kamen, die sozial waren, ja, weil sie christlich waren. Weißt du?
Ja, ja.
Laschet ist, das war wahrscheinlich die letzte Chance, die diese Union gehabt hat, und wir haben sie verpasst.
Hm. Ne? Ja, weil er halt ein lustiger, weil er ein
anständiger, der war ein anständiger.
Ja, ja, aber warum haben wir verloren? Warum haben wir verloren? Weil das ein lustiger, volksnaher Zwerg ist, über den die Leute lachen konnten.
Weil er im falschen Zeitpunkt gelacht hat,
und yeah,
das hat in diesem Land gereicht, um ihn als inkompetent zu bezeichnen.
Ja.
Und so, ich war auch der Meinung, dass wir mit der Ampel besser dran waren, aber
du hast das missverstanden. Olaf Scholz war der schlechteste Kanzler in der Geschichte Deutschlands.
Bevor Friedrich Merz gewählt wurde.
Ja, ja, aber
der jetzt mal, ja, offiziell der schlechteste Kanzler.
Erstmal war Olaf Scholz der schlechteste Kanzler.
Es geht gar ratzfatz in diesem Land. So schnell kannst du gar nicht gucken.
Nee, die,
das muss an den Politikern. Also da können wir,
die sind ja alle scheiße.
Können wir ganz kurz noch streifen, weil das gehört ja, dieses Politiker-Bashing, geil, oder? Also ich weiß gar nicht, ich habe das letztens in einer Debatte gesagt. Da sagte dann irgendjemand wieder, ja, sind ja auch alle Maximalversager in der deutschen Politik. Und dann habe ich gesagt, siehste, aber dann, also wenn der Erfolg der AfD jetzt unter anderem, wie ja ungefähr geschätzt 95% aller Deutschen das unterschreiben würden, daran die Politiker schuld sind, die ja einfach nicht die richtige Politik für die Leute machen, weil wenn man jetzt gute Politik machen würde, dann würden die ja aufhören, die Faschisten zu wählen. Ihr wisst, das sagen doch alle. Das sagen doch alle in ihrer Schuldabgabe. In ihrer, ich will, irgendjemand muss hier schuld sein an der Situation und ich kann es ja nicht sein.
Mhm.
Und da habe ich gesagt, aber guck mal, also jetzt, das geht jetzt nur, das ist jetzt nur Statistik. Ne? Also, dann sind ja alle Politiker in Deutschland sind ja blöd. So.
Muss ja dann, aber weil sonst wäre die Aussage von dir ja nicht richtig.
Richtig. Wir haben einfach nur unfähige Politiker. Aber, also jetzt nicht nur in Deutschland, sondern ich zähle jetzt mal nur da auf, ja, genau, wo die Faschisten entweder an der Regierung sind oder kurz davor stehen. Sondern auch in Schweden, Finnland, Dänemark, England, Frankreich, Niederlande, Belgien, Spanien, Italien und den USA.
Die müssen auch alle dumm.
Auch da müssen überall die Politiker komplette Vollidioten sein, sonst macht deine Theorie nämlich gar keinen Sinn. Und jetzt kommen wir nochmal auf eine statistische Wahrscheinlichkeit und stellen dann fest, deine Analyse ist fürs Klo. Das kann nicht. Das kann nicht der gemeinsame Nenner sein. Das ist falsch. Du musst aufhören, über die Politiker nachzudenken und mehr über die Wähler.
Ja, weil die Wähler werden eben nicht auf Basis von individuellen, sondern ich glaube, dass, damit man da kein Missverständnis ist, die Aussage, die du jetzt triffst, ist ja dann nicht, dann sind die Wähler alle plötzlich doof geworden, sondern die sind ja beeinflusst durch Sachen, die halt Massen beeinflussen. Die sind beeinflusst durch Dinge, die nicht nur auf einer individuellen Ebene beeinflussen, sondern auf einer Ebene einer Funktion, als Masse, als Gruppe.
Unabhängig vom Land.
Ja, genau. Und da kannst du gucken, was sind denn die Einflussnahmen, was sind denn die Einflussfaktoren, die auf soziale Gruppen und große Massen international Einfluss nehmen, weil das ist der logische Schluss daraus, dass wir international einen Drift zu den Faschisten.
Richtig. Haben. Und da kommen wir dann auch wieder auf das allseits beliebte Medienbashing zurück, in dem ich auch immer gerne dabei bin, und der Herr Precht lebt ja davon. Und er hat ja nicht ganz Unrecht, nur auch da muss man feststellen, wenn das jetzt nur die deutschen Medien sind, dann würde das statistisch gesehen ja auch betreffen, und dann können wir wieder von vorne anfangen. Ja,
natürlich.
Es ist, und dann kommt man wieder zum Schluss, Moment, das kann nicht der gemeinsame Nenner sein.
Nee, wir haben de facto ein strukturelles Problem, weil, das kannst du daran sehen, dass das eine so große, global umspannende strukturelle Problematik ist.
Genau.
In so vielen verschiedenen Ländern mit unterschiedlichen Systemen.
Wenn wir in diesem Land noch länger darüber diskutieren, also nur noch ein bisschen, so 2-3 Jahre, darüber, dass das die Politiker sind oder die Medien, oder dann ist einfach irgendwann vorbei.
Hm.
Das sind die nicht. Das sind weder die Politiker noch die Medien. Klar, die Politiker und die Medien geraten beide unter existenziellen Druck. Das heißt, die Politiker versuchen entweder vernünftige Politik zu machen gegen die rosa Elefanten, die die Bevölkerung haben will. Ja, also rosa Elefanten als Beispiel sei genannt. Jetzt müssen wir endlich das Patriarchat überwinden in Deutschland. Ja, strukturelles Patriarchat, geschenkt. Nichtsdestotrotz müsste ich dir jetzt sagen, dass wir hier in Deutschland mit den nordischen Ländern zusammen, global gesehen, waren die Frauen noch nie in der Geschichte so gleichberechtigt wie jetzt. Nirgendwo auf der Welt sind die so gleichberechtigt wie hier. Ist es deswegen ideal? Absolut nicht. Aber ist deswegen der größte Notstand, den wir haben, mangelnder Feminismus? Sicher nicht. Mhm. Ja?
Ja, 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 klar.
Dasselbe mit Antirassismus. Gibt's hier Rassismus? Absolut. Gibt's strukturellen Rassismus? Absolut. Ist das, du verstehst, was ich meine?
Ja, 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 natürlich, natürlich, natürlich. Das ist, wir haben eine verpartikularisierte Gesellschaft. Das heißt, jede Partikulargruppe definiert für sich selbst ihr das Problem. Größte Problem.
Richtig.
Und dadurch, dass es keine mehrheitsgesellschaftlichen Ausgleichsgruppen mehr gibt und auch keinen gemeinsamen Diskursraum, finden lauter all diese Diskurse für die eigene Gruppe als wichtigster Diskurs gleichzeitig statt.
Genau, richtig, exakt, danke. Super zusammengefasst. Hervorragend, danke. Klasse, ja. Genau.
Und das macht halt keinen Sinn, weil dann mischen sich die Diskursräume ja auch nicht. Rein im Foucault'schen Sinne.
Genau.
Sind das dann quasi voneinander getrennte Diskursräume mit eigenen Parteien, mit eigenen Diskursparteien auch. Das ist ein Diskursraum, ist ja darüber definiert,
womit du, das habe ich denen schon ungefähr 20 Mal gesagt, hast, womit du die ganze Foucault'sche Theorie auch wieder ausgehebelt hast.
Ja, klar.
Du schaffst ja Machtstrukturen innerhalb deiner eigenen Diskursbubble. Es ist kompletter Müll. Ja, genau.
Ja, richtig. Das ist klar, kann ich einen Diskursraum konstruieren, in dem dieser Diskurs stimmt. In dem bist du übrigens selber drin als derjenige, der diesen Diskurs behauptet, weil das ist Teil davon, dass du da, dass da sagt, was der Diskursraum ist. Und schon
beißt sich der Hund selber in den Schwanz.
Ne? Aber ja, ja. Wenn ich wirklich von außen gucke, was ist denn der
nur weiter. Also ja. Weil das ist bei denen auf der Seite ist es das, aber auf der rechten ist es ja, da brauchen wir nicht drüber zu reden. Da ist der Feind, da ist es deutlich schlimmer. Da geht's dann darum, dass Nigel Farage in England bei 37-38% steht, die Tories nur noch bei 5-7%. Jetzt letztens waren sie wirklich auf 5% in Umfragen. Weil der behauptet, er würde endlich die Flüchtlingsboote aufhalten, die von Frankreich aus England erreichen. Da kommen gar keine, Johann.
Ich weiß.
Da kommen überhaupt keine mehr. Die kannst du nicht aufhalten, weil die nicht da sind. Das sind die Ausländer, die an der deutschen Grenze stehen.
Du missverstehst, der hält die ideal auf.
Du kannst die nicht. Richtig, du kannst, die gibt gar nicht. So. Das heißt, die Leute wollen von dir Sachen, die gar nicht gibt.
Das ist wie mit den Menschenströmen, die Trump aufgehalten hat an der
südlichen Grenze. Und deswegen rotieren die Medien und die Politiker. Weil jetzt erst haben sie die ganze Zeit immer gesagt, ja, aber die Leute regen, jetzt muss man die Leute mal beruhigen und nur vernünftige Politik machen, weil das ist ja gar nicht da, was die erzählen. Da sind die Leute dann immer noch wütender geworden.
Ja.
Da werden die Leute immer noch wütender. Das ist ja gar nicht da, der Elefant. Und dann hast du die Möglichkeit, dann wird der Vollidiot gewählt, der denen sagt, ich mach den Elefant, der gar nicht da ist, weg. Und dann kommt Donald Trump raus.
Ja, klar.
Ne? Kämpft gegen den schwarzen Mann im Schrank. So. Und wir haben Markus Lanz da sitzen und alle anderen Pappnasen in deutschen Talkshows, die jetzt immer da sitzen mit dem kleinen Kind, das gesagt hat, da ist ein schwarzer Mann im Schrank. Und anstatt dem Kind zu sagen, Mama, ich Schrank auf, guck mal, da ist gar keiner. Du brauchst gar keine Angst zu haben. Machen die den Schrank einfach nicht auf, sondern die ganze Zeit, ja, da müsste man vielleicht was gegen tun, wenn sie Angst haben vor dem schwarzen Mann im Schrank.
Ja, ja. Ich meine, es kommt inzwischen immer.
Da müsste man sie vielleicht auch ernst nehmen.
Ja, ja. Also außer bei Leuten wie Lanz kommt es inzwischen immer wie öfter vor, dass man einfach sagt, ja, aber das stimmt ja gar nicht, dass da, ne, also wenn AfD-Politiker in Talkshows sind, dann kommt ja halt ganz oft immer, es stimmt halt nicht. Und dann, wenn die lang genug konfrontiert werden, müssen die dann halt irgendwann sagen, aber das können sie den Leuten doch nicht erzählen, die gefühlte Realität ist doch anders.
Ja, das sagen aber inzwischen alle. Das sagt auch Herr Lanz.
Das
ist eine gefühlte Realität.
Nee, aber es kommt immer mehr an diesen Punkt, dass man die Leute schon weit genug konfrontiert, dass sie das dann sagen müssen. Jetzt muss man nur halt in dem Moment alle anderen im Raum lachen.
Wenn ich einen persönlichen Wunsch hätte, dann können all diese Polit-Talker bitte morgen gekündigt werden. Ich will Markus Lanz nie wieder auf dem Bildschirm sehen, Alter.
Ja, ich finde es auch
Karin Joska, Alter, ich halte es nicht mehr aus. Diese Leichenschänder, Alter, diese Grabträger der Demokratie, diese alle Stimmen müssen zu Wort kommen, Schwachsinn. Nee, da bist du blöd, wenn der eine sagt, den Mond gibt's gar nicht und der andere sagt, wir sollten mal Mondgestein holen. Wie willst du mit dem debattieren, der sagt, der Mond ist nicht da? Überraschung, genau. Gar nicht.
Genau, den lade ich auch dann nicht ein.
So, und wenn dann jemand eingeladen wird und der Lanz redet 2 Stunden lang mit dem drischt er auf den Van Aken von den Linken ein, weil der ja einfach leugnet, dass durch den Migrationsdruck ein großer Druck auf niedrigen Wohnraum zu veranstanden ist. Deswegen müsste man die Migration reduzieren. Eine komplette Lüge. Überhaupt nicht in der Realität verankert. Der löchert den Van Aken. Verstehst du?
Über etwas, was nicht stimmt.
Weil einfach nicht wahr ist. Einfach nicht wahr. Ja. Ist einfach falsch.
Ja. Denn.
Ja. Aber die Leute fühlen das so. Geh zurück nach Südtirol, du scheiß Italiener. Geh zurück nach Bruneck, Markus, wirklich. Euer Vater Pustertal, so schön mit dir drin. Deokane.
Ja, nee, da pflichte ich dir bei. Ich kann mir das nicht angucken. Es ist schon schwer, selbst sich das in Teilen reinzuziehen, um auf der Höhe der Debatte zu sein. Selbst das fällt mir unglaublich schwer. Also, ja. Auch da. Vielleicht das zum Schluss. Auf der persönlichen Ebene Kunst zu machen jetzt gerade und zu existieren. Ich glaube, wie es allen geht, das ist ja Konsens, da muss man eigentlich nicht drüber reden, gerade ist das ein gesunder Filter, wie viel Nachrichten ich konsumiere, gerade sehr wichtig ist.
Ach, Quatsch.
Na, weiß ich nicht.
Guck mal, also so geht's mir, ne? Oder ich, vielleicht auch uns. Also wir haben seit sehr langer Zeit haben wir gefühlt, sagen wir, in welche klare Richtung das geht.
Ja.
Genau. Und das hat sich nicht verändert. Es passiert mehr oder minder so in etwa das, was wir.
Ja, leider. Das ist ja das Fiese.
So, das heißt, man guckt dazu und weiß ja, was kommt. Also gefühlt. Verstehst du? Oder welche Alternativen da sind von dem, was kommen wird.
Ja.
Und jetzt guckst du halt der Rutsche dabei zu, wie sie nach unten fährt. Hui!
Ja, genau. Deswegen ist das ja Verstehst unser Wort des Jahres.
Ja, aber deswegen gucke ich jetzt nicht dazu und denke mir, oh, er baut einen Ballsaal für 300 Millionen. Ist mehr so.
Natürlich, können.
Natürlich ja. Baut er einen Ballsaal für 300 Millionen. Hast du denn gedacht? So, ja. Hey, die Eis, die laufen da rum. Ja, was hast du denn gedacht, was kommt?
Genau, hast du Project 25 nicht gelesen?
Hast du vergessen, was dein Opa für die Gestapo gemacht hat, du Hi-O-Pi? Was hast du denn gedacht, was kommt?
Ja,
weißt du, so, also.
Die Möglichkeit immer zu sagen, es kommt nicht so hoch, ist sehr hoch in der Gesellschaft, ja. Nee,
man kann ja jetzt nicht auf dem Weg nach unten noch schockiert sein über die Bilder, die an einem vorbeirasen, da habe ich keine Zeit für.
Nee, worauf ich hinaus wollte, ist auf einer ganz persönlichen Ebene die Resilienzentwicklung, um abzuschalten und im Prozess zu sein. Jetzt zum Beispiel beim Kunstmachen. Und ich glaube, dass das in der Kunst sogar noch viel einfacher ist als in vielen anderen Berufen. Ich empfinde das als gar nicht so schwer, wenn ich auf der Probe bin, auf der Probe zu sein.
Ach so, ja klar. Da ist der Beruf natürlich super. Das ist so ein bisschen, da sind wir wieder bei zwischen 33 und 45. Im Sinne von, ja, der ist super, um die Welt draußen zu lassen und drin dir deinen kreativen Kopf maximal dekadent vor dich hin zu brüten zu lassen, um dann zu sagen, ich glaube, ich bin bereit, meine Kunst zu zeigen. Ja, sehr. genau. Ja, klar, Elfenbeinturm, ja, geil.
Richtig,
ja,
richtig. Klar, und ja, ich empfinde das
geht als wunderbar, als Wissenschaft und Kunst geht hervorragend.
Ja, genau. Ich bin auf der Probe, bin ich da, in der Probe. So, das heißt, ich beschäftige mich genau mit den Dingen, die wir da gemeinsam als Gruppe als wichtig erachten. Ja,
ist geil, ne?
Ja. Denen wir Wichtigkeit beimessen, die dann auch genauso existenziell wichtig werden, wie es halt beim künstlerischen Prozess alles wird. Von ob ich jetzt das Bühnenbildelement dasteht oder doch einen halben Meter weiter rechts.
Oh, Friederike, das macht keinen Sinn, wenn ich hier von links komme. Ich sag's dir nochmal.
Genau, das meine ich. Das sind Dinge, die sind in dem Moment existenziell.
Das ist viel besser, wenn dann komme ich halt von links.
Genau, und dann machst du es halt scheiße, dann kommt dann so und so weiter. Gut. Ja, genau, die ganzen schönen Proben.
Fällt dann nicht gut, kann ich so machen, ist dann halt nicht gut.
Den, ich möchte mal, wirst du merken, wirst du sehen, guckst dir einmal an. Und dann merkt man selber, dass es gut ist und sagt, ja gut, aber wenn ich jetzt so, ich wusste jetzt nicht, dass ich so von links kommen soll. Also.
Ja, genau.
Nee, das ist klar, dass das gut ist.
Ja, gut, ich habe dann den anderen Satz natürlich jetzt auch vorgezogen. Damit hat das dann richtig gut funktioniert.
Ja, nee, dann kann ich natürlich auch von
links kommen. Ja, dann kann ich auch, wenn ich den Satz davor ziehe, dann ist die Situation plötzlich ganz anders. Dann kann ich natürlich auch von rechts kommen. Da hast du recht, ist natürlich viel besser.
Genau, wenn ich gewusst hätte, dass ich das Kostüm da trage, dann
richtig, passt dann das besser. Richtig, dann hätte ich von vornherein gewusst, dass von rechts kommen besser ist als von links.
Genau. Und all diese Dinge machen es für mich eigentlich total leicht. Und ich merke, dass die einzigen Leute, die damit hadern, die sind, die sich nicht diesen Raum nehmen. Die in dem Moment auch bei den kleinen Unterbrechungen an ihr Smartphone gehen und nochmal checken, was in der Welt los ist. Du musst dir diesen Raum natürlich auch...
Dem ist ja nicht zu helfen. Ne?
Nee, das meine ich. Aber du musst dir halt... Das machst du selber. Du machst dir selber gerade die Sache scheiße.
Ja, aber gut, das ist ja die übliche Smartphone-Abhängigkeit. Das finde ich ganz zum Schluss auch noch mal einmal lustig machen über diese Debatte, dass man jetzt irgendwie für die 16-Jährigen jetzt mal Social-Media-Verbot und so. Hm. Das ist so passiv-aggressives Abgeben der Erwachsenen an ihre Kinder, ne?
Ja, genau.
Da sitzt du davor und denkst,
ja, die haben ein Problem, wir
jetzt,
doch nicht.
Richtig, genau. Und jetzt lasst ihr eure armen Kinder dafür leiden, dass ihr 8,5 Stunden am Tag auf Insta rumhängt, weißt du?
Ja, ja.
So, und mir erzählt, ja, aber ich hab gedacht, Blue Sky ist ganz anders. Ja, sicher, ja, klar.
Ja, ich finde das auch so, also jetzt erkennen wir an, dass das auf einer selben Ebene gefährlich ist wie andere Drogen auch. Und auch
gesellschaftszersetzender als Alkohol jemals.
Genau. Aber die gesellschaftszersetzende Ebene, die lassen wir einfach außer Acht. Wir tun jetzt so, als wäre das erstmal nur die Drogenproblematik und die lösen wir wie immer mit Jugendschutz.
Genau, erstmal ja einfach unseren Kindern. Ey, das ist voll schlecht für mich, dann nimm es mal den Kindern weg.
Ja, genau. Weil als Erwachsener bin ich ja reflektiert genug, um das gesund einzusetzen.
Wir haben Kinder, Alter. Ja. Die so passiv-aggressiv können wir nach unten treten.
Ja. Aber es ist auch, ich finde das halt auch so unglaublich kurz gedacht, weil klar ist der Suchtaspekt ein Problem davon. Aber der Suchtaspekt ist deswegen ein Problem, weil es auch so gesellschaftszersetzend ist.
Hey, ja, sicher.
Ansonsten ist es eine relativ flache Sucht, die du, ne, das ist jetzt nicht mit einer körperlichen Abhängigkeit verbunden, wie jetzt irgendwelche Psychopharmaka, die man sich da reinmacht.
Ja, aber mit einer psychischen, mein Freund.
Ja, natürlich. Aber eine Spielsucht zu bekämpfen ist, da kennen wir uns mit aus. Da gibt's Dinge, die man tun kann.
Ich habe eine Idee.
Ausmachen. Was hat Peter Lustig immer gesagt am Ende seiner Sendung? Hm? Abschalten.
Ja. No. Leg das jetzt, Smartphone aus der Hand, Barbara.
Abschalten. Vielleicht machen wir das auch. Wir geben ein Hui mit und dann sagen wir, und jetzt abschalten.
Oh.
Ne? In all dem Spaß, dass wir natürlich in diesem Kosmos konsumiert werden von den Leuten.
Ja, ist was ganz anderes, Johann.
Ja, natürlich. Wir nutzen diesen Kanal anders als die ganzen anderen Leute, die diesen Kanal nutzen.
Genau, und tragen damit auch gar nicht zu verbreiten. Wir sind was ganz anderes, Johann.
Ja. Und das kann ich, kann mich auch deswegen super davon distanzieren.
Absolut
nicht. Weil ich bei einem kleinen Berliner Startup meine Uploads mache.
So, ja, ich distanziere mich hier komplett. Wir haben nur ganz kleine Investoren, ne?
Ja,
haben
das ist die zahlen auch immer ganz viel, CO2-Ausgleichbonds und
so. So, local haben wir geguckt, wo kriegen wir das Geld? Wir wollen auch reinarbeiten in die Community.
Ja, genau. Vielleicht nehmen wir den Podcast irgendwann auch von Spotify runter, weil das ja so eine böse Plattform ist.
Divers ist uns voll wichtig.
Ja. Ja, nee, das ist recht. Das ist recht. Wir sollten mal noch eine Analyse darüber machen, ob unsere Talkstruktur divers genug ist. Vielleicht sollten wir einen unserer Hosts gegenseitig immer austauschen.
Zwei heterosexuelle
zwei weiße Cis-Männer. Eieiei.
Im mittleren Alter auf Privilegien gesurft bis vor 5 Jahren.
Ja. Das läuft durch hier.
Und ausgerechnet die wollen sich über den Zustand, was haben die denn aus ihrer Perspektive zu sagen?
Mhm.
Ja, hat meine Frau heute ganz schön gesagt.
Was?
Naja, wenn man in die Bourgeoisie, also jetzt um mal in sozialistischen Begrifflichkeiten zu reden, wenn man in die Bourgeoisie hineingeboren wurde, dann ist man Sozialist aus der politischen Verantwortung heraus, dass man die Verpflichtung hat, in einem Kantschen Sinne die Privilegien zu nutzen, um den Rücken breit zu machen für Leute, die die Privilegien und Rechte nicht haben, die man selber genießt.
Absolut.
Weil die können nicht in die Position kommen, in der du bist, um ihnen den Weg zu bereiten.
Das finde ich absolut richtig. Das ist für mich die beste Formulierung, die man davon machen kann. Ja. Es ist eine Verpflichtung. Und es ist nicht nur eine soziale Verpflichtung, sondern es ist eine persönliche Verpflichtung.
Absolut.
Ja, absolut. Das ist... wie der alte Spruch, Adel verpflichtet, jedes soziale Privileg verpflichtet.
Im Prinzip ja, natürlich.
Ne? Weil es halt ein Privileg ist. Es ist nicht etwas, was du gemacht hast. Wenn du etwas dir selber zusammeneignest, ist die Frage, ob dabei eine Verpflichtung ist, sehr viel hat auch damit zu tun, wie du es bekommen hast. Und ein Privileg verpflichtet auf jeden Fall.
Ja, da würde ich ja so weit gehen zu sagen, in einer Gesellschaft kannst du gar nichts bekommen, ohne dass es in einem gewissen Sinne durch ein Privileg erreicht wurde.
Das ja, ist klar, eine Lüge. Weil, ja klar, Bildung ist ein Privileg.
Nein, aber auch Geld verdienen. Du verdienst das Geld ja dadurch, dass andere Leute es dir geben. Ja, vielleicht gegen den Gegenwert eines Produktes, aber nichtsdestotrotz ist das Geld, was Elon Musk hat er ja nicht selber geschürft. Ne?
Das sowieso nicht.
Nee, ich versuche nur zu sagen, auch der Warenhandel funktioniert nur in einer Gesellschaft.
Klar, und wenn die Gesellschaft, ja klar, gäbe es die Gesellschaft nicht, gäbe es kein Geld, das Gegenwert hätte.
Richtig,
ja.
Vermögensanschaffung funktioniert ja auch nur auf Basis einer vorhandenen Gesellschaft.
Ja klar, Geld ist nur über die Stabilität der Gesellschaft definiert.
Ne? Insofern ist die Behauptung, ich einem self-made man halt immer eine
ist
Lüge.
Ist immer Quatsch. Ja,
ist
ja,
immer
klar,
eine Lüge,
klar.
Ist immer falsch. Ist nie
ja klar, aus der Perspektive ist es immer alles abhängig davon, dass wir eine stabile Gesellschaftsordnung haben. Sonst gäbe es das gar nicht.
Nee, auch ein Aufstieg. Was heißt denn ein Aufstieg? Also was ist denn ein sozialer Aufstieg? So, der funktioniert erstmal darüber, dass irgendjemand Werte definiert. Völlig egal, ob das jetzt softe Werte sind oder harte Werte wie Geld. Erst dann kannst du sowas wie eine Leiter überhaupt erklimmen. So früher war das halt Grundbesitz. Ne?
Mhm.
Aber Soft Skills und Hard Skills und beides ermöglicht dir, aber das brauchst du erstmal eine Definition für. Ist die nicht da, kannst du auch nicht aufsteigen. Wohin? Bist du in einer Nomadengesellschaft, wohin willst du denn aufsteigen? Ja, nirgendwo. Ich bin halt ein Gruppenmitglied. Ja, genau.
Ja, voll. Du musst eine Ungleichheit schaffen für einen Aufstieg. Das heißt, das ändert auch sofort die soziale Verpflichtung, die du hast, weil du ja die Ungleichheit mitkreiert hast, dadurch, dass du aufgestiegen bist.
Du bist automatisch ein Teil davon. So.
Ja, stimmt. Ja. Nee, klar. Stimmt. Auch wenn ich bin in der Nomadengesellschaft dann der den Besitz angehäuft hat und kriege dadurch Macht, in dem Moment habe ich automatisch auch wieder eine Verpflichtung.
Richtig, weil den Besitz, den ich ja angehäuft habe, muss ich auf dem Verhältnis der anderen aufgebaut haben.
Ja, finde ich schön. Das finde ich einen wichtigen Gedanken, dass jede Art von sozial höher gestellter Position automatisch verpflichtet zu einem sozialistischen Gedanken.
Ja, weil diese Position ja auch nur erreichbar war, ne? Du verstehst.
Ja, total. Ich finde das auch einen schönen Schlussgedanken für den Podcast, muss ich sagen. Weil das ist ein Gedanke, den glaube ich jeder mit sich tragen sollte. Dass es keine Frage ist, ob man, genauso wie es keine Frage ist, dass man antifaschistisch ist, als jemand, der Demokratie möchte.
Das hat mit konservativ nichts zu tun.
Genau.
Das hat mit konservativ nichts zu tun, so.
Und genauso ist es, ja, genauso hat das, hat auch das Verständnis für, ich muss mich für den sozialistischen Ausgleich in der Gesellschaft einsetzen, wenn ich meine Position in der Gesellschaft wirklich offen realisiere als privilegierter Mensch.
Ja, und man muss das eben, der Punkt ist, weil das ist so, die tun dann immer so, als seien das alles neue Gedanken, das ist ja Quatsch, ne? Wir sind ja ausgebildet worden in den 90ern, das sind ja keine neuen Gedanken.
Ja, nee.
Der Punkt ist nur, also erstens, was leitest du daraus ab? Und inwieweit erklärst du das jetzt zu einem moralischen Imperativ, dass man der Gesellschaft überstülpen sollte? Und dieses Internet schafft permanent moralische Imperative, ne?
Ja.
Die ganze Zeit, ne?
Ja, ja.
Das ist.
Und wenn sie nur einen Tag gelten.
Richtig, die gelten einen Tag, einen halben.
Aber alles Imperative, ja.
Alles Imperative, mal. Immer ein Imperativ. Und gleichzeitig kannst du ihn halt nicht ableiten, diesen moralischen Imperativ. Und du kannst vor allem nicht permanent Menschen daran immer messen, ne? Also, ja, aber du bist dir deine Privilegien gerade nicht bewusst. Mhm. Weil manchmal ist das mehr im Vordergrund und manchmal ist das mehr im Hintergrund.
Ja, klar.
Keiner
ist perfekt.
Keiner läuft permanent mit der Bibel vorne an der Stirn rum.
Ja, wäre auch schrecklich. Ja?
Nee, aber du verstehst, was ich meine. Ja. Mach aus deiner Entdeckung, dass es sowas wie Privilegien gibt, nicht sofort einen moralischen Imperativ.
Ja, und mach nicht daraus, dass du der Erste bist, der darauf gekommen ist.
Ja, genau. Aber ja, klar. Denke, dass ich bin dafür, Sachen konsequent zu Ende zu denken. Und gibt keinen gesellschaftlichen Aufstieg ohne die Gesellschaft. Gibt's nicht.
Ja.
Geht gar nicht. So. Und auch da geht's erst los mit Sesshaftwerdung. Ne? Weil erst dann gibt's Besitzverhältnisse, die in irgendeiner Art und Weise einen sozialen Aufstieg innerhalb der Gruppe möglich
machen. Das ist das, was ich meinte. Also die Möglichkeit eines Aufstiegs geht nur dadurch, dass eine Ungleichheit innerhalb der Gruppe entsteht. Die verpflichtet sofort.
Genau.
Gut. Ich würde sagen,
Dann würde ich definitiv mal ein richtiges Hui für die Schussfahrt raushauen.
Ja, die geht nämlich weiter und weiter und weiter.
Ja, genau. Und lasst euch nicht zu sehr runterziehen durch die vorbeifliegenden Bilder links und rechts.
Nee.
Weil man muss immer dran denken, also zwei Sachen. Auch das betrifft auch die Zunahme der KIs. Ich halte mich da an zwei Sachen. Das erste ist, eine Nachricht ist erst dann eine Nachricht, wenn sie 3, 4, 5, 7 Tage alt ist. Davor brauche ich mich nicht damit zu beschäftigen.
Ja. Weil es wird jede Sache wird sensationalisiert in der aktuellen Landschaft.
So. Drei, vier Tage braucht eine Nachricht, bis sie verifiziert wurde und bis sie von links und rechts beleuchtet wurde und bis klar ist, worum es hier eigentlich geht. Bei allem.
Genau, wenn ich mich davor mal damit befasse, bin ich nur Teil der Sensationalisierung und mache mich selber auch kaputt.
Richtig. So, und das andere ist, man muss sich immer denken, okay, was hier gerade passiert, an was werden wir uns noch erinnern von dem, was hier gerade passiert ist in 10 Jahren?
Mhm.
Beispiel. Wir werden uns alle daran erinnern, dass ICE die Leute da weggeholt hat. Alle.
Mhm.
Ne? Besonders in den USA. An die Aussage über das Stadtbild von Herrn Merz.
Das bezweifle ich, ob wir uns daran erinnern.
Sisse. Weißt du, was ich meine?
Ja, genau. Und dann werden natürlich Leute sagen, ich werde mich daran erinnern und dann denkt man so, ja, und das ist Teil des Problems.
Richtig.
Genau.
Und das hat nichts damit zu tun, dass diese Stadtbildaussage nicht rassistisch war.
Natürlich.
Aber hätte man einfach souverän mit umgehen können, sich nicht simpel provozieren zu lassen, um dann wieder Munition zu liefern. Ich finde das sehr gut, Herr Merz, dass Sie die Schwächen Ihres Wirtschaftsmodells erkennen. Und dass sie jetzt zusammen mit uns gegen die grassierende Armut in deutschen Großstädten vorgehen wollen.
Ja, genau. Schön,
weil
dass sie
das, was sie sagen wollen.
Genau.
Das ist das, was sie sagen wollten, Herr Merz. Oh, da wollten sie was anderes sagen?
Genau, wollten sie sagen.
Habe ich mir gedacht. Und jetzt sind wir uns ja einig, dass die Armut in unseren Großstädten hauptsächlich durch ihre Wirtschaftspolitik hervorgerufen wurde. Weil das steht ja auch in dem einen Wirtschaftsbuch drin, was sie gelesen haben. Ne? Also sie sagen ja, dass 30 Jahren erzählen sie ja immer den gleichen Satz. Ich meine, das hat in den letzten 30 Jahren in Deutschland auch dazu ausgereicht, dass man zum Wirtschaftsfachmann wurde. Man hat einfach immer denselben Satz gesagt. Mhm. Ne? Der Staat muss dereguliert werden und der Markt ist einfach der bessere Regulator als der Staat. Das haben sie jetzt seit 35 Jahren wiederholt. Sie haben auch nichts anderes gesagt. Sie haben immer das gesagt. Und da steht jetzt in den drei Büchern, die geschrieben wurden zu dieser großartigen Theorie, steht dann drin, unter anderem bei Friedman zum Beispiel, aha, dieser große Ansammlung von Reichtum, die die Folge dieser Wirtschaftspolitik sein wird, mit einem zusammengeschrumpften Mittelstand, wird ausbalanciert werden mit einer großen Zahl von wirklich armen Menschen. Das steht da drin, in den drei Theoriebüchern, die Herr Merz zu einem Wirtschaftspapst in diesem Land erklärt haben. Und die sitzen jetzt in den deutschen Innenstädten. Dass da manche von migrantischem Hintergrund haben, hat nur was damit zu tun, dass man halt, wenn man hierher wandert, erstmal in der untersten Gesellschaftsschicht landet. Was wir sehen, ist Los Angeles.
Ja, klar.
Das ist die Konsequenz der von ihm favorisierten Wirtschaftspolitik. Und da hätte man doch ganz souverän ihm einfach mal die Wahrheit sagen können, ohne gleich sich aufzuregen darüber, dass der Typ ein... Guck mal, ist der latent strukturell rassistisch und hat klassische deutsche Stammtischvorurteile? Ja, Scheint mir der Fall zu sein. Ich habe nie mit dem geredet, aber diese Pascha-Nummer, diese Scheiße, klingt wie CDU-Stammtisch. Würde ich ihm deshalb ernsthaft unterstellen, ein Nazi zu sein? Nee.
Das deutet nichts darauf hin, dass der Nazi ist.
Also verstehst du? Also warum soll ich den skandalisieren bis zu einem Punkt hinaus, wo ich ja weiß, nee, ist er nicht. Ist er nicht. Egal wie unanständig ich ihn finde, egal was ich von seiner Wirtschaftspolitik halte, das ist schon wieder Aiwanger. Ihr diskreditiert eure Position in der Debatte, indem er ihn so weit skandalisiert, dass es den Boden der anständigen politischen Debatte verlässt.
Und damit tut ihr
niemandem Gefallen.
Nein, vor allem, ihr macht auch euch, ne, das an den ersten Punkt anzudocken, ihr macht auch euch einfach nur das Leben damit scheiße.
Ja, genau. Weil was wird die Konsequenz dieser Debatte sein? Nix.
Genau.
Und wenn du feststellst, die Konsequenz von dem ganzen Aufregung ist nix,
dann reg dich doch nicht auf.
Bitte.
Genau. Überleg doch, was dabei rumkommen kann. Mehr Aufregung? Brauchen wir das? Ist das gerade hilfreich?
Ja, vor allem, was bringt das, wenn du da vom Kanzler... Was soll denn passieren? Was soll er denn anderes machen, als zu sagen, also das wäre das Höchste, was du erreichen kannst, ist, oh, ja, da habe ich aber eine unbedachte Äußerung getätigt. Das ist das Höchste, was du da rausholen kannst. Genau. Willst du mich verarschen?
Bist du dann damit glücklich, dass er das sagt?
Ja, was hast du da gewonnen? Nix. Ja. Glaubst du, der denkt das jetzt nicht mehr? Was redest du?
Ja.
Hä?
Ja, das ist. Aber ich glaube, das können wir jetzt als Abschluss mitgeben.
Ja, das du. Und noch ein Nachklapp und noch ein Nachklapp. Genau.
Bevor wir jetzt immer weiter dabei bleiben.
PPPS. Ja, hervorragend. Alles klar. Jetzt aber wirklich.
Jawohl, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Also ihr hört uns und so, ne? Ciao, ciao.
Stark bleiben.